Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann ihr mir auch das hört. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive und bei mir ist heute der liebe Danny. Hallo Danny.
Hallo zusammen.
Ja, eine dritte Person haben wir heute leider wieder nicht bekommen. Das heißt, ihr müsst auch mit unserer Expertise vorlieb nehmen, was das Brown-Spiel angeht. Das heißt, von wegen, da fehlt natürlich ein bisschen was. Eigentlich schade. Wir werden gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder Gäste bekommen. Wir wissen im Moment noch nicht, woran es liegt. Danny, wie war dein Wochenende?
Also ich glaube, bis zum Sonntag eigentlich ganz gut. Danach, würde ich eher mal sagen, durchwachsen.
Durchwachsen. Naja, es ist ja einiges passiert. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt. Neuigkeiten haben wir nicht wirklich. Aber ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit einem Roundup und den berühmten drei Sätzen. Was heißt berühmt? Nein, sie sind ja neu, dieses Konzept mit den drei Sätzen. Und ich weiß auch nicht, ob sich das so schnell totläuft. Das müsst ihr da draußen mir sagen, ob wir wieder zurück zu Schlagzeilen gehen sollen. Ich habe drei Sätze wieder mitgebracht, Danny, die ich dich bitte erst einmal zu vervollständigen und danach dann zu erläutern. Und zwar, 0-17 bedeutet für die Jets
eine weitere Katastrophensaison hinter sich gebracht zu haben.
Hältst du das wirklich für realistisch, dass die 0-17 gehen?
Ehrlicherweise glaube ich nicht. Also
weil sie nochmal gegen uns spielen, ne?
Unter anderem, ja. Und das muss man leider, also aktuell von der Einschätzung so sagen, kann definitiv wieder ein sehr enges Spiel werden, was wir auch verlieren können. Also von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt als realistisch ansehen. Ich habe den Rest-Schedule jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm. Muss ich tatsächlich noch mal gucken, gegen wen die Jets noch so spielen. Ob ich da vielleicht, sage ich mal, noch ein anderes Team hätte, wo ich sage, das können sie noch holen. Okay, sie spielen jetzt die Woche gegen die Panthers. Wird auch, sage ich mal, ein interessantes Matchup vielleicht. Gegen uns. Jaguars, Saints. Also gibt es noch so ein paar Spiele, wo sie vielleicht doch überraschen könnten, würde ich sagen.
Ja, ich sehe also auch nicht, dass sie 0-17 gehen. Wohl halte ich sie im Moment tatsächlich für das schlechteste Team der Liga tatsächlich mit einem sogar kleinen Abstand zu den anderen Teams. Also das muss ich schon sagen. Auch wenn es teilweise wirkt, als wären sie kompetitiv oder sowas, sind sie in meinen Augen nicht wirklich. Und das lässt natürlich unseren Sieg in einem etwas anderen Licht erscheinen, leider Gottes. Mhm. So sehe ich das zumindest. Okay. Bleiben wir in der AFC East. Dass die Patriots vor den Bills landen, ist
eine faustige Überraschung. Weil ich würde sagen, das hat man vor der Saison jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt. Die Patriots doch so stark sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Bills zeigen dann doch auch irgendwie deutlich Schwächen, sage ich mal, die man vielleicht so vor der Saison auch nicht so auf dem Schirm hatte. Und machen dann, dadurch haben wir jetzt so diese überraschende Tabelle, glaube ich, in unserer Division sozusagen.
Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dem Bills geht die Luft auf. Liegt das am Kader oder liegt es an der, also am Roster-Planning, ist das eigentlich so ein Übergangsjahr, wo jetzt plötzlich nur die Schwächen deutlich werden oder ist das ein generelles Problem? Was glaubst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerade mal ganz kurz aus Interesse schnell mal noch die Injuries parallel irgendwie mir mal aufrufen wollen, weil ich weiß gar nicht, ob vielleicht bei den Bills auch irgendwie Spieler rausgefallen sind, die man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat.
Also Tatsache ist, die Patriots liegen vor den Bills aufgrund des direkten Vergleichs, ne?
Ja.
In dem Glaubst du denn, dass das zum Ende der Saison auch noch so sein wird?
Ich glaube nicht unbedingt. Also ich glaube, dass die Bills eigentlich schon das konstantere Team von beiden sind. Natürlich bei Patriots, finde ich, hängt es natürlich jetzt auch dran ab, wie funktioniert eben ihr Quarterback. Und aktuell scheint das halt sehr gut zu funktionieren. Mal sehen, ob das sozusagen durch die gesamte Saison sich jetzt trägt. Ich meine, wir haben 6 Spiele hinter uns, wir haben noch einige Spiele vor uns und das muss man halt in der Konstanz auch erstmal abrufen, sage ich mal. Von daher glaube ich ehrlicherweise, dass die Bills den wahrscheinlich etwas konstanteren, doch längeren Atem haben.
Ja, ich finde sowieso etwas überraschend, weil wenn man sich die Standings anguckt, liegen die Patriots zwar in der Division vor den Bills, in der Liga aber hinter den Bills, wenn man sich die kompletten zusammenguckt. Da müsste ich nochmal genau gucken, da gibt es ja so viele verschiedene Rank-Tiebreaker, dass ich gar nicht genau weiß, wer wo dementsprechend gewinnt. Aber wir bleiben in den schlechten Gefilden. Und der letzte Satz, die Entlassung des Titans-Headcoaches, sein Name ist mir gerade entfallen, ist für Mike McDaniel
ein Warnschuss, wie es enden könnte.
Glaubst du wirklich? Also, ich meine, es ist ja relativ früh in der Saison. Mike McDaniel galt als einer der Favoriten. Das ist jetzt so nicht geschehen. Die Titans sind immerhin das zweitschlechteste Team der Liga. Wir sind das viertschlechteste Team. Also müsste ja zuerst noch der Headcoach der Saints dran glauben und vielleicht der Jets.
Ja, ja. Also ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht unbedingt auf der Seite, dass das super realistisch ist, dass es jetzt vielleicht innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 2 bis 4 Wochen vielleicht passiert. Aber letztlich ist es natürlich trotzdem so ein erster Hinweis für, okay, bei einigen Teams werden die Verantwortlichen jetzt in dem Moment nervös, wollen halt Änderungen irgendwie hervorrufen. Ich sag mal so, bei uns ist man ja tatsächlich eher so ein bisschen teamkonstant, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich denke, dass wir da wahrscheinlich eher, wenn dann den Switch nach der Saison zu erwarten haben, als in der Saison. Aber ja, im Football kann viel passieren. Also 0% würde ich da jetzt auch nicht hinschreiben als Chance. Es gibt da bestimmt so ein paar Prozentpunkte, dass auch McDaniel nicht unantastbar ist.
Ja, zu diesen 0%-Chancen oder 0,%-Chancen würde ich gern gleich zu nach unserer Review nochmal kommen. Und diesmal würde ich die Review gern etwas anders aufziehen. Und zwar würde ich gerne beginnen mit der ersten Interception von Tua. Meiner Meinung nach ging die nicht auf ihn, oder?
Nee.
Ja, dein erstes Play, zack, es war ja ein fürchterlicher Start. Super, ja. Super Kickoff-Return von Malik Washington. Dann Devin A-Chain 2 Yards, meine ich, hat er gemacht oder so. Und dann sah es nach einem 9 oder 10 Yard Pass auf One-Lauf und dann wären noch die Yards after Catch dazu gekommen. Ja, beschreib mal, wie du es gesehen hast.
Ja, also ehrlicherweise würde ich das jetzt auch nicht als Interception für, also Tua in dem Sinne werten. Sie wird statistisch ihm halt zugerechnet sozusagen. Aber für mich dann doch irgendwie auch so eine, ja, komische Situation, ein sehr komischer Start. Ich war in dem Moment erstmal sehr überrascht gewesen, wie wir ins Spiel kommen, weil das hat man jetzt nicht so erwartet. Muss aber sagen, ich fand, das hat sich so ein bisschen in manchen Entscheidungen, können wir auch später nochmal drauf vielleicht genauer kommen, aber dann irgendwie auch so ein bisschen durchs Spiel gezogen. Also da waren einige Würfe am Ende des Tages dabei, die ja, entweder überraschend oder auch teilweise sehr unsicher irgendwie waren von den Höhen oder den Targets, die Tua da so manchmal angespielt hat. Wir wissen alle, er kann enge Fenster treffen, natürlich irgendwie, aber da waren schon so ein paar bei, wo ich das ein oder andere Mal dann doch, ja, doll ausgeatmet habe, dass es geklappt hat, sage ich mal, oder zumindest nicht in noch eine Interception gemündet ist.
Das habe ich auch so gesehen, aber da hatten wir ja, im dritten Viertel war es, glaube ich, wo er das wirklich wieder versucht, ein enges Fenster zu treffen. Und das war halt einfach eine schlechte Entscheidung, den Ball dahin zu werfen. Ja. Und den Pick hat man eigentlich kommen sehen. Du hast es gesagt, er war irgendwie mit Ansage. Man hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, irgendwann kommt noch eine Interception. Die ging aber auf Tua, oder? Die zweite.
Ja, so sehe ich das zumindest. Ja, nee, definitiv. Also bei der ersten, wie gesagt, da würde ich noch definitiv, also kann man diskutieren und da gibt es definitiv Punkte, die nicht für Tua in dem Moment sprechen, aber die zweite ist schon recht deutlich irgendwie ein ja, Fehler im Read, im Wurf sozusagen, den man ihm in dem Moment zuschreiben muss.
Ja, und dann kommen wir zur dritten Interception. Das war natürlich das letzte Play und es gibt jetzt viele, die sagen halt, gut, die erste Interception geht auf Waddle, wird halt Tua trotzdem angerechnet. Die letzte Interception ist ja egal. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, im Grunde genommen ja, die ändert 0,x%. Aber wir alle haben noch das Miami Miracle im Kopf. wir alle wissen, dass bei 100 oder 150 von solchen Plays, meinetwegen auch 300 oder 1000 solcher Plays, eins halt eben gelingt und ein Touchdown daraus kommt und ein Sieg dabei rauskommt. Wir haben es ja schon erlebt. Und du beraubst dich halt mit dieser Interception eines dieser einen Chance. Und komme, was wolle, vor diesem Hintergrund muss ich die Interception trotzdem bewerten. Und wenn ich dann sehe, was Tua da gemacht hat, das wirkte für mich so, ach, ich habe keinen Bock, wisst ihr was? Hier, nehmt den Ball, dann ist das Spiel wenigstens vorbei. So hat mich das, ich habe echt das Gefühl gehabt, er hat ja mit Absicht zum Gegner geworfen. Das sah für mich richtig übel aus.
Ja, also, ob ich ihm da jetzt Absicht unterstellen möchte oder nicht, weiß ich nicht. Da habe ich vielleicht jetzt auch nicht so den Blick dafür, für die Situation, aber es war schon eine sehr, denke mal schon auch eher vermeidbare Interception und wie gesagt, es wäre die Chance gewesen, eventuell doch nochmal was rauszuholen. Ob er da jetzt so ein bisschen in Richtung dieses kein Bock oder so in Anführungsstrichen hatte, weiß ich jetzt nicht, weil vor allen Dingen, wenn man sich dann dazu so ein bisschen die Pressekonferenz ja nach dem Spiel auch anguckt, wo er ja so ein bisschen irgendwie an die Kultur oder an so den Ernsthaftigkeit von einigen scheinbar irgendwie appellieren will oder das auch so in die Öffentlichkeit bringt, würde dann ja wieder dagegen sprechen. Aber auch da können wir gegebenenfalls nochmal später zukommen, wenn wir das Spiel abgeschlossen haben. Würde ich nur mit in diese Bewertung nehmen, was so ein bisschen vielleicht dagegen spricht. Dann ist das Spiel vorbei, sage ich mal.
Ja, also wie gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass er es so gemacht hat, aber es wirkt halt, es war eine Interception, der Ball hatte ja nie eine Chance, vernünftig anzukommen. Das fand ich halt so seltsam. Und dann lass uns jetzt ruhig noch drüber reden. Ich weiß, dass es immer müßig ist, jede Woche über Tua reden zu müssen. Aber er ist nun mal unser Quarterback. Du hast es jetzt schon angesprochen. Nach dem Spiel hat Tua im Grunde genommen seine Teamkameraden vor den Bus geworfen. Als es dann nach dem ersten Spiel dieses Players-Only-Meeting gab, wo er gesagt hat, auch da kamen Spieler nicht zu spät oder nicht pünktlich. Da gab es dann auch umgehend Reaktionen aus dem Umfeld von ehemaligen Teamkollegen, da muss man auch immer vorsichtig sein, was das Ganze bedeutet, aber die dann gesagt haben, von wegen, ja, Tua soll mal schön ruhig sein, er selbst ist nicht gerade einer, der regelmäßig pünktlich kommt und den richtigen Arbeitseinsatz zeigt. Wie hast du diese Aussagen von Tua auf der Pressekonferenz und das Ganze drumherum wahrgenommen?
Ja, also ob er jetzt die Teamkameraden da so vor den Bus geworfen hat oder nicht, ich glaube, man kann das in beide Richtungen interpretieren. Ich persönlich hätte mir das in dem Moment wahrscheinlich einfach gespart, weil, und das muss man auch sagen, ich sag mal so in Deutschland vielleicht nicht ganz so krass, aber in Amerika wird sowas ja dann auch massivst in die Öffentlichkeit gezogen. Es ist in Anführungsstrichen nationwide, dass du dann damit irgendwie so aufmerksam machst. Und das ist halt die Frage, ob du sowas halt gerade aktuell irgendwie auch gebrauchen kannst in der Situation, in der du dich als Team befindest, jetzt nochmal medial sozusagen Fokus zu bekommen. Wie du dann sagst, ehemalige Teamkameraden, die dann sich auf einmal auch nochmal zu Wort melden, finde ich in dem Moment schwierig. Hätte ich mir, glaube ich, einfach gespart. Es wirkte so ein bisschen nach vielleicht auch so einer Wachrüttel-Thematik oder so, oder nach so, ja, irgendwas muss man jetzt sagen, warum man das hier vielleicht auch verloren hat. Ich fand auch McDaniel nach dem Spiel, die Ausschnitte, die ich von der Pressekonferenz gesehen habe, wirkte jetzt auch nicht so wirklich überzeugt. Also ich glaube, da hat man gerade so ein bisschen das Problem, dass man nicht so richtig erklären kann, woran es liegt oder sich vielleicht teilweise auch die eigenen Fehler nicht eingestehen will. Aber man hat ja dieses Culture-Thema oder Disziplin-Thema so ein bisschen öfter schon irgendwie immer mal die letzten Jahre rausgehört. Wie gesagt, man muss da jetzt keine Schleifer-Attitude an den Tag legen, aber einige von den Spielern, wenn das eben so sein sollte, glaube ich, sollte man sich trotzdem die Frage stellen als Profi und Leistungssportler für das Geld, was man verdient, ob man da nicht eine gewisse Professionalität mehr an den Tag legen sollte.
Ja, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Ich bin auch nicht so der Meinung von wegen, dass dieses Culture ist, wenn man gewinnt, Punkt. Und dann ist der Führungsstil egal. Und das tut das Team halt im Moment nicht. Und dementsprechend wird mit dem Finger auch drauf gezeigt. Für mich wirkte das erstmal positiv gesprochen so, als wollte Tua eine Führungsrolle übernehmen. Das Problem, was ich halt immer sehe, ist, dass du eine Führungsrolle nicht dadurch übernimmst, dass du halt eben Sätze raushaust und auf Pressekonferenzen irgendwas sagst, sondern Führung übernimmst du durch Leistung. Und auch Tour ist halt schon ein sympathischer Kerl. Ich glaube, das kann keiner bestreiten. Und auch mit diesem Spiel gehen halt, wenn wir tatsächlich auch zwei Interceptions abziehen, dann ist auch sein Passer-Rating von 54,3. Ich glaube, das war so richtig, richtig schlecht. Nicht das, was man jetzt wirklich zu Rate ziehen kann. Aber nochmal, da sage ich immer wieder, der Eye-Test, oder wenn man mal genau hinguckt, Tua, wenn der erste Read nicht da ist, wenn Tua, vor allem wenn Tua Druck bekommt, dann steht er da und es wirkt so ein bisschen, als würde er nicht mehr wissen, was er dann noch tun soll. Und das ist halt, in dem Moment wird ja Führung erwartet. In dem Moment, wo das Team in Teilen nicht funktioniert, muss Tua eigentlich seine individuelle Qualität, soweit er sie hat, auspacken. Und wenn man jetzt mal guckt, Tua hat 7 Interceptions. Ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, das kann ich gleich mal machen, wenn du redest, Danny, ob es ein Team gibt, das mehr Interceptions hat. Aber Tatsache ist, Tua hat so viele Interceptions jetzt, wie die gesamte letzte Saison. Bei 11 Spielen, die er gespielt hat. Wenn ich dann sehe, von wegen, dass er tatsächlich auch bei 32 Passversuchen nur 205 Yards zustande kriegt, frage ich mich tatsächlich, ob die individuelle Qualität fällt. Und dann ist es auch eher nicht derjenige, der sich da hinstellen darf und, ich sag mal, Sachen monieren darf, weil er muss sich dann erstmal in die eigene Nase fassen. Das sehe ich so ein bisschen als das Problem an. Wir sind immer noch bei der Diskussion, ist es Mike McDaniel, ist es Tua? Mittlerweile sehe ich auch eine gewisse Gemütsschuld bei Mike McDaniel und genau dasselbe. Er kann sich halt bei den Pressekonferenzen nicht rausstehlen. Aber auch da gibt Mike McDaniel keine gute Figur ab. Also in der Öffentlichkeit stehen wir mies da, aber eben auch daher, weil wir nicht gewinnen. Da fehlen uns die Argumente, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht von den 6 Spielen, sag mal so, 2 Siege mehr holt, Minimum. Ne? Also das Panthers-Spiel verlierst du jetzt super knapp, das Chargers-Spiel verlierst du super knapp. Eventuell das Patriots-Spiel, was eben auch gegebenenfalls, ne, also ein One-Score-Game in dem Moment noch ist. Wenn du da 2 Spiele mehr holst und, sag ich mal, 3-3 stehst, dann kannst du dir sowas vielleicht erlauben, sage ich mal. Dann kann man auch so eine bisschen lockere Pressekonferenz vielleicht irgendwie vertreten. Aber aktuell, so wie die Leistung eben ist und insbesondere auch für mich so ein bisschen dieser krasse Drop-off nach der Halbzeit, das sind Sachen, da finde ich, sollte man dann in dem Moment auch irgendwo mal Stellung zu beziehen und vielleicht auch eben mal gucken, okay, woran hat es denn wirklich gelegen? Also haben uns als Beispiel jetzt nach der ersten Halbzeit die Chargers defensiv sozusagen komplett outcoached? Waren sie so viel besser? Oder haben wir einfach ja, vielleicht auch die falschen Anpassungen vorgenommen oder uns nicht umgestellt auf die Anpassungen, die uns entgegengebracht wurden? Und eine Frage, die ich mich auch in dem Spiel immer wieder gestellt habe, wir sehen es am 4. Viertel, Darren Waller fängt wieder einen Touchdown, er ist ein scheinbar sehr effektives Red Zone Target, was wir haben, wird aber teilweise im Rest des Spiels nur sehr spärlich eingebunden, wo ich mir halt auch immer die Frage stelle, hat das jetzt mit ihm als Spieler zu tun, dass er irgendwie gesundheitlich scheinbar nicht in der Lage ist, viel mehr Snaps zu machen? Oder ist es eine Coaching-Entscheidung, ihn eben nicht so einzubinden, obwohl er ja scheinbar erstmal einen relativ effektiven Spielstil sozusagen für uns auf den Platz bringen kann?
So, vielleicht jetzt mal ganz kurz, bevor wir dann weiter zum Spiel gehen. Also tatsächlich habe ich mich da ein bisschen vergaloppiert. Ich habe hier eine Top-10-Liste gefunden, mit den Interceptions bis 14. Oktober. Das ist also tatsächlich, heute haben wir zwar den 14. Oktober, aber wenn ich das richtig sehe, sind das die Interceptions vor dem Wochenende. Das heißt, das Wochenende selber zählt da nicht mit. Da war Geno Smith bei 10. Ach, ich habe es mit der AI versucht, die macht natürlich die falschen Sachen. Vergesst es einfach, weil Baker Mayfield hätte auch 10 Interceptions und die hat er definitiv nicht. Ich gucke gleich nochmal, dass ich das neu versuche zu eruieren. Gut, kommen wir nochmal zum Spiel. Du hast es jetzt schon gesagt, es sind 2 unterschiedliche Hälften gewesen. Zur Halbzeit habe ich auch gedacht, von wegen, das ist wieder eine gute erste Hälfte. Vor allen Dingen offensiv. Ab und zu gab's ein paar Defense, ja, Stops. In der ersten Halbzeit hat A-Chain 89 Yards gelaufen und einen Touchdown. Tua hat 116 Yards erworfen. Gut, 82 ging auf Waddle. Das machte Spaß, das Spiel. Es war jetzt eher Not gegen Elend zwar, weil man muss ja bedenken, dass die Chargers stark verletzungsgebeutelt sind, wie wir auch gehört haben. Das heißt, von wegen ohne O-Line mit dem vierten Running Back oder sowas. Kimani Vidal, ich weiß nicht, wie viele Yards er gemacht hat, müsste ich gleich nachgucken, aber das war schon heftig. Justin Herbert hat nur 93 Yards in der ersten Hälfte geworfen. Also insgesamt sah das gar nicht so schlecht aus. Und dann sagt es ja schon, kam die zweite Hälfte, wo die Chargers ganz offensichtlich perfekte Anpassungen gemacht haben. Plötzlich kam die Offense nicht mehr rein, die Defense kam nicht mehr rein. Dann kam natürlich die schlechte Entscheidung von Tua dazu. Und so kamen wir dann bis ins vierte hinein. Und ich habe bis zum vorletzten Drive bis zu unserem vorletzten Drive, so muss man es leider sagen, gedacht von wegen, das schaffen wir nicht mehr. Und dann, haut Tua da einen wirklich guten Drive raus. 8-8. Auch Mike McDaniel scheint da einen richtig schönen Gameplan herausgezaubert zu haben. Viele Spieler freigeschemt zu haben. Das sah wieder aus wie eine funktionierende Offense. Waller wieder als das Big Red Zone Target. Und jetzt wäre alles, was Miami gebraucht hätte, um das Spiel zu gewinnen, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, alles, was Miami gebraucht hätte, wäre ein Tackle gewesen. Ein einziger Tackle. So, und es funktioniert nicht. Ja? Zuerst wirft Herbert eine Incompletion, alles gut. Dann, weil er den Sack vermeiden will. Dann kommt der Pass-Rush wieder beim Second Down wieder zu Herbert, aber der kann irgendwie entwischen, weil wir nicht den Sack zu machen, und findet da Menkonke für 42 Yards. Und vier kurze Yards später, wirklich einfach nur vier Plays später, ja, wo es nur darum ging, die Uhr runterlaufen zu lassen, schießen die Chargers das Field Goal natürlich. Und wir haben noch 5 Sekunden. Und dann haben wir ja schon das Ende des Spiels gesagt mit dieser Tour-Interception. Ende des Spiels, war es für dich auch so, dass du gedacht hast, zuerst wow und dann den Schlag in die Magengrube?
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, wie gesagt, nach dem dritten Viertel war man, glaube ich, schon so ein bisschen so, boah, was soll das in Anführungsstrichen vielleicht nochmal werden? Weil man schon so das Gefühl hatte, okay, wir kommen gerade gar nicht mehr ins Spiel. Und dann, wie gesagt, viertes Viertel läuft deutlich besser. Tua mit diesem einen Drive dann eben auch, der eben auch super erfolgreich ist, der einfach perfekt funktioniert. Da hat man dann nochmal kurz auch die Hoffnung gehabt, dass man es eben auch holt. Und ja, wie du dann sagst, dieser eine Tackle, insbesondere der zweite Pass-Rush-Versuch, wo Jalen Phillips da durchkommt, eigentlich schon an Herbert dran ist, an ihm eigentlich hängt und irgendwie ihn trotzdem nicht zu Boden bekommt. Und dann war das Thema vorbei. Natürlich, wie gesagt, wir haben das Spiel nicht zwangsläufig erst da verloren, sondern natürlich irgendwo auch meiner Meinung nach im dritten Viertel, wenn du eben 0 Punkte in dem Viertel machst, anstatt vielleicht es zu schaffen, da nochmal ein paar Punkte aufs Board zu bringen, dann würde es auch anders aussehen. Aber natürlich muss man dann letztlich sagen, es lag an einem Tackle. Aber du hast vorhin angesprochen, Vidal, 124 Yards. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Rushing Yards wieder erlaufen. Bisschen schlechter als A-Chain gewesen, aber auch wieder so ein Punkt gewesen. Dieses Run-Game, was wir nicht komplett kontrollieren oder stoppen konnten, ähnlich wie gegen die Panthers mit Dowdle. Ja, da gibt's einfach gerade zu viel Inkonstanz. Und ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, als ich das Spiel geguckt habe, sind wir auch tatsächlich ein Team, was gerade insbesondere in den zweiten Halbzeiten aktuell zu viel liegen lässt. Und da habe ich extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten gegen die Patriots oder gegen die Bills, hatten wir auf jeden Fall auch das dritte Viertel, wo wir 0 Punkte machen. Ja, es ist einfach, irgendwie sind die zweiten Halbzeiten bei uns immer deutlich nochmal dann häufig schlechter. Wir kriegen es irgendwie nicht hin, ein Spiel mal konstant auf einem Niveau sozusagen zu Ende zu spielen.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir das Spiel soweit chronologisch oder so durchgegangen, aber du hast mit Sicherheit noch einige Dinge zu sagen, die du ja dazu sagen möchtest, oder?
Was bleibt noch zu sagen? Also wie gesagt, für mich der Punkt, der mich interessieren würde, warum wir Brawler nicht so einbinden unbedingt. Es wundert mich einfach, oder warum er so wenig Snaps verhältnismäßig bekommt. Dann auf der anderen Seite das, was ich vor, glaube, 2 Wochen, als die Verletzung von Hildern war, mich so ein bisschen, sage ich mal, mir so ein bisschen als positiven Punkt gewünscht habe. Waddle, der halt mehr Verantwortung sozusagen oder als Number One Receiver nun fungieren muss. 2 doch eigentlich relativ gute Spiele, vor allem den einen Catch, den er, glaube ich, im zweiten Viertel macht, wenn ich mich nicht irre. Der irgendwie schon so halb gedroppt aussieht, wo er sich dann nochmal runterdreht und den fängt. Da muss man ihm sagen, muss man schon ihm das anerkennen, das ist einfach auch eine gute Leistung. Und wo ich persönlich auch positiv überrascht war von unserem Tight End Hill wieder. Hat auch hier und da ein gutes Spiel gezeigt. Aber was man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, das Thema, worüber wir die letzten Jahre auch schon immer gesprochen haben, unsere O-Line mal wieder ein, ja, doch häufiger Schweizer Käse eher, als dass da wirklich viel Zeit ist und sich viel hält. Das muss man halt natürlich auch wieder sagen, dass das einfach uns letztlich auch immer wieder so ein bisschen das Genick bricht, dass wir da einfach auf dieser Positionsgruppe deutlich hinterherhängen.
Ja, das kannst du laut sagen. Das ist das Problem im Moment. Ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns immer wieder. Deswegen werden unsere Besprechungen im Grunde genommen auch immer kürzer, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir noch sagen sollen. Ich möchte tatsächlich mal die positiven Sachen hervorheben. Du hast es zum Teil schon gesagt. Devin Achane, Running Yards über 100. Das heißt, das Run-Game funktioniert irgendwie trotz unserer O-Line plötzlich. Sage ich auch, ist positiv für Mike McDaniel. Weil er schafft es immer wieder dann trotzdem generell sowas, aus dem Hut zu zaubern. Jalen Waddle, auch wenn er in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgekühlt ist, 95 Receiving Yards, gut, 45 kam bei diesem einen langen kurz vor der Halbzeit, aber trotzdem, er zeigt, dass er der Receiver Nummer 1 ist. Es macht mir trotzdem Sorgen. 25% aller Würfe gehen zu Waddle. Und ich hatte ja damals, als Hill da war, hatte ich immer gesagt, von wegen, Hill ist der klare Go-To-Guy und es wird immer auf Hill geworfen. Und es ist schön, wenn Tua sich darauf verlassen kann. Aber er macht jetzt genau dasselbe, nur dass er jetzt im Prinzip Waddle anwirft, anstatt Hill. Das heißt, immer wenn es eng wird, guckt er quasi nur nach Waddle. Das macht mir halt Sorgen. Macht mir wirklich Sorgen. Ich möchte tatsächlich noch in der Defense jemanden positiv erwähnen und das ist Rasul Douglas. 7 Tackles, 1 Quarterback-Hit. Muss man mal ganz ehrlich sagen, okay. Er hat auch hier den Tight End von den Chargers gestrippt, tackled, sodass, sodass wir immerhin einen Turnover an dem Tag hatten. Ne? Und danach hat auch A-Chain seinen Touchdown bekommen. Das heißt, auch den kann man positiv erwähnen. Und der spielt vielleicht in einer schlechten Secondary oder in einer schlechten Defense allgemein relativ vergleichsweise gut. Negativ müsste ich allerdings 2 Namen erwähnen. Der eine tut mir in der Seele weh. Jalen Phillips. Der eben in der Schlusssequenz tatsächlich dann auch den Sack verpasst hat gegen Herbert. Der hat mit die meisten Hurries in der ganzen Liga, aber hat in der ganzen Saison bisher 1 Sack. Der produktivste und konstanteste ist halt eben Bradley Chubb. Und er hätte mehrere, und gerade hier der letzte war ein clearer Shot, den er auf Herbert haben kann, und er tut es nicht. Der ist immer noch ein Spieler, vor dem man Angst haben kann, und ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass ihm irgendein Team einen relativ lukrativen Deal anbieten wird. Aber bei ihm frage ich mich halt, ist er für einen Rebuild, der kommen wird, noch der Spieler, den wir haben wollen? Oder was sagst du?
Ja, also das Ding ist, ich bin eigentlich ja immer auch so ein bisschen der Freund von, wir sollten eigentlich gucken, dass man Spieler, die man eben gedraftet hat, auch mal ein bisschen längerfristig hält, wenn es eben Sinn macht. Er kommt eben aus dieser oder von dieser Verletzung zurück. Das muss man natürlich auch irgendwie immer noch so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Wie viel spielt das vielleicht eine Rolle? Jetzt nicht unbedingt rein von seiner Physis vielleicht, sondern eher vielleicht auch vom Kopf her. Dass da vielleicht auch noch so ein Hemmpunkt irgendwie mit dabei ist. Ich persönlich würde ihn gerne sehen, dass wir ihn mit in einem Rebuild eben mitnehmen und nutzen, aber natürlich das Geschäft der NFL muss man natürlich auch sagen, wenn er irgendwie einen lukrativeren Deal bekommt, den wir nicht matchen können etc., ist er halt weg. Aber er könnte eigentlich einer dieser Pfeiler sein, auf die man bauen kann, wenn er eben vielleicht auch über die Saison, sage ich jetzt mal, sich doch nochmal ein wenig steigert. Ne?
Wenn ich das alles so betrachte, sind wir dann ein mental schwaches Team? Höre, auch die Frage hat mich jetzt etwas überrascht.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass natürlich auch gerade, wenn man eben jetzt in der Situation, in der man steht, vom Score, von den Spielen, dass man jetzt vielleicht auch zwei Spiele so ja, sage ich mal, doch eher irgendwie oder mehrere Spiele so knapp verloren hat. Es spielt natürlich definitiv eine Rolle und die, ich sag mal so, mentale Verfassung von jedem Einzelnen, damit muss man umgehen. Das wird die Situation beeinflussen. Man kennt das auch aus anderen Sportarten. Wenn eben ein Team schon so ein bisschen negativen Strudel hat, dann wird es meistens irgendwie nicht so richtig besser. Auf der anderen Seite denke ich mir, gerade die letzten beiden Spiele hat man eigentlich diese Leistung so ein bisschen gezeigt, dass man eben auch ne, in Führung gehen kann, auch gerade gegen die Panthers recht deutlich in Führung geht, wo ich mir so denke, eigentlich müsstest du ja so ein bisschen jetzt gerade das Gefühl haben, es läuft, da müsstest du dran anknüpfen und dann brichst du halt in den zweiten Halbzeiten immer so komplett ein, wo ich mich oder nicht komplett, aber eben häufiger dann doch deutlich schlechter performst, wo ich mich halt frage, woran es am Ende des Tages liegt. Klar kann man jetzt nicht vier Viertel zwangsläufig perfekten Football spielen, das verlangt auch keiner, aber dass es halt irgendwie immer diese zwei Gesichter hat von eigentlich recht solide hin zu, okay, man, es passiert irgendwie oder es passt gerade gar nichts zusammen.
Ja, ich finde es halt auch wirklich tatsächlich schwierig. Einer der Gründe, die ich ganz massiv sehe bei unseren Verlusten, ist klar individuelle Qualität, aber auch in unserer Front 7, die eigentlich eine Stärke von uns sein sollte. Ich meine, wir haben vor der Saison darüber geredet, dass wir eventuell einen Top 5 Pass-Rush haben. Ja? Tackling. Mieses, wirklich mieses Tackling. Fast jeder kann sich aus dem Tackle herauswinden. Und in dem Zuge muss ich auch ganz klar Anthony Weaver sehen, der es nicht schafft, in seiner Defense entsprechende Anpassungen anzunehmen. Also, um es mal so zu beschreiben, Mike McDaniel, natürlich hat er die Gesamtverantwortung, aber Mike McDaniel geht hin, nach einer Niederlage stellt er sein Team und sein Play dementsprechend um, er passt es seinen Spielern an und zumindest eine Halbzeit lang kriegen wir eine Offense, die funktioniert. Teilweise nicht nur solide aussieht, sondern teilweise, ja, ich will nicht sagen dominiert, aber die verdammt kompetitiv ist und besser als viele andere in dem Sinne. In der zweiten Halbzeit geht es dann runter, das heißt, das ist ein Anpassungsproblem und das werfe ich ihm auch vor. Aber bei Weaver habe ich das Gefühl, dass die Defense sich gar nicht entwickelt. So, und dann sehe ich da noch schlechtes Tackling und ist für mich einer der Hauptgründe. Zu dem zweiten Grund muss ich gleich noch kommen. Aber möchtest du dazu noch was sagen? Was sagst du zu Weaver?
Ja, ich finde es schwierig, auf jeden Fall den Punkt, den du ansprichst, dass unsere Front 7 halt irgendwie so nicht so wirklich funktioniert, obwohl wir eigentlich uns relativ sicher waren, alle vor der Saison, dass das definitiv die Positionsgruppe ist, die uns defensiv, wenn dann sozusagen das Spiel machen muss oder ein bisschen auch den Rhythmus vorgeben muss. Ja, ich glaube, das ist einfach der Hauptpunkt, also dass das irgendwie nicht funktioniert und jetzt nicht nur einen Jalen Phillips, vielleicht auch wie in diesem Spiel Tackles nicht funktionieren, aber generell einfach diese Front Seven, wo wir sagen, hey, wir haben da Spieler drin stehen, von Jalen Phillips über Bradley Chubb, Chubb Robinson, der letztes Jahr Defensive Rookie of the Year mit nominiert war, ein Zach Sealer, also es spielen gefühlt alle gerade so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, beziehungsweise ja, auch eventuell von dem, was da defensiv vorgegeben wird, können sie nicht so performen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Faktor, der massiv ja ins Kontor schlägt, sage ich mal, und der sich sehr bemerkbar macht. Deswegen, ich hoffe, dass sich das jetzt über die Saison noch bessert. Ansonsten haben wir, glaube ich, ehrlicherweise, unabhängig davon, ob jetzt McDaniel bleibt oder nicht, die Frage wieder im Raum stehen, ist das jetzt sozusagen Defense Coordinator technisch ausreichend gewesen oder kommt in Anführungsstrichen wieder der nächste Wechsel?
Also ich meine, es ist klar, die Spieler stehen am Platz, die Spieler sind diejenigen, die exekuten müssen, die Spieler sind diejenigen, die im Grunde genommen die Leistung bringen müssen, beziehungsweise in unserem Fall nicht bringen. Trotz allem stelle ich mir halt die Frage, sind es in der Hauptsache die Spieler oder ist es in der Hauptsache Weaver? Und deswegen habe ich ja gerade eben den Vergleich zu McDaniel und zu der Offense gezogen. Ich sehe, dass McDaniel schuld ist, dass es am Gameplan keine Anpassung gibt, aber den Gameplan, den er aus dem Hut zaubert, ist zumindest eine Halbzeit lang, funktioniert der immer. Bei Weaver habe ich das Gefühl, es funktioniert noch keine Halbzeit. Und jetzt kann man sagen, natürlich, er hat ja auch keine Spieler zur Verfügung, aber darum geht's doch gerade, Spieler besser zu machen und den Gameplan und ein Scheme aus dem Hut zu zaubern, das mit dem Spielermaterial funktioniert, das du hast. Und das kriegt Anthony Weaver halt nicht mal ansatzweise hin. Selbst wenn Spieler underperformen, wo ich ohne Frage sage, ja, werfe ich da Anthony Weaver tatsächlich richtig, richtig vor den Bus und bin der Meinung, wenn Mike McDaniel sich retten will, dann muss er jetzt ganz, ganz schnell die Reißleine ziehen und Weaver austauschen. Weil das ist derjenige, der in meinen Augen tatsächlich gar nichts an Leistung bringt. Die Frage ist aber, schafft Mike McDaniel das oder ist er dafür ein zu netter Kerl?
Berechtigte Frage auf jeden Fall. Ehrlicherweise glaube ich ein bisschen, dass er da gegebenenfalls ein bisschen zu sehr in die Richtung Nice Guy beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen, People-Pleaser geht sozusagen, aber zumindest hatte man ja auch den Eindruck letzte Saison, glaube ich. Ich komme gerade nicht auf den Namen von unserem Defense-Coordinator.
Letztes Jahr war es auch Weaver. Du meinst im Jahr davor mit Vic Fangio.
Mit Vic Fangio, wo es ja auch sozusagen irgendwie doch irgendwie auch so ein bisschen durchgesickert ist, dass es da scheinbar jetzt so, sag ich mal, Differenzen gab, wo man es aber auch irgendwie so bis zum Ende der Saison durchgezogen hat und dann war okay. Und dann hat man sich halt irgendwie getrennt. Also ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass das darauf hinauslaufen wird oder dass man ja da doch ein bisschen zu sehr dran festhält.
Wir müssen noch über ein Thema in dem Kontext reden, bevor wir, glaube ich, das Spiel in dieser Woche zumachen können. Und das sind nochmal unsere Rookies. Also ich sehe es tatsächlich so, dass wir einen ganz, ganz großen Batzen auch unseren Rookies zu verdanken haben. Kenneth Grant soll die Line stabilisieren, ist grottenschlecht, ja, erzeugt keinen Druck, kann den Run nicht stoppen, hat wahrscheinlich nur von Mason Graham gelebt, der neben ihm, Mason Graham war, glaube ich, der Spieler, der neben ihm gestartet hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, kann jetzt auch sein, dass ich das durcheinander werfe. Savvy, für den sind wir hochgegangen. Wir haben einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick für ihn aufgegeben, wo einige Leute, ja, inklusive mir, ich will aber meine Meinung da gar nicht hochhängen, wo einige Leute gesagt haben, hey, ein Rutledge ist noch auf dem Board und so weiter, warum holt ihr den? Und tatsächlich scheint sich das zu bewahrheiten. Er wurde ja von den Experten sehr gemischt gesehen vor der Saison. Bei Grant gab es die Frage, hat er nicht nur von seinem Mitspieler gelebt? Bei Savvy gab es die Sache, es gab ein oder zwei, die ihn tatsächlich auch in der zweiten Runde gesehen haben. viele andere Experten vierte oder fünfte Runde, die haben andere höher gesehen. Und wenn man sieht, dass die anderen Guardsmasher spielen, Savi, also man muss dazu sagen, beide sind auf ihren Positionen die schlechtesten Rookies. Und beide sind gemessen in ihrer Runde die schlechtesten Rookies. Der Savi, das heißt, Savi ist der schlechteste Second-Round-Rookie und Grant gilt als der schlechteste First-Round-Rookie. So, wir legen aber unheimlich, also unsere ganze Strategie beruht ja darauf, dass die Rookies einschlagen. So, und jetzt frage ich dich tatsächlich, ich will gar nicht das Wort Greer hören oder sowas, aber ist die Strategie nicht grundsätzlich falsch zu sagen, wir müssen auf die Rookies setzen?
Also grundsätzlich falsch, ja, das weiß ich nicht, ob ich es jetzt so unterstreichen will, aber ich glaube, es ist definitiv diskutabel, weil man eben sagen muss, es gibt natürlich diese Player, die du draftest und die klicken sofort, das funktioniert, insbesondere vielleicht auch unter den First-Roundern, aber genauso kannst du daneben greifen und das passt halt in Anführungsstrichen so ein bisschen in dieses Bild, was wir ja schon auch besprochen haben bei Chris Greer und so ein bisschen dieser Draft-Strategie, die wir jedes Mal irgendwie fahren, dass er ja so sehr viel Licht und Schatten da eben bei hat und dementsprechend haben wir, glaube ich, das Thema O-Line haben wir alle gesagt, wir hoffen, dass da noch jemand Erfahrenes auch kommt, dass man noch jemanden irgendwie verpflichtet für eben, wenn es geht, ein bisschen Geld sozusagen. Das war ja immer unsere Hoffnung, weil man eben sagen musste, ein Terran Armstead, den man da irgendwie immer noch im Roster hatte die letzten Jahre, war nie bei einer ganzen Saison und sich nur sozusagen auf Rookies beziehungsweise auf, naja, durchschnittliche bis unterdurchschnittlich gute O-Liner zu verlassen, hat eben nicht funktioniert, beziehungsweise es funktionierte davor eben zum Teil nur aufgrund dessen, dass wir einen Quarterback haben, der so schnell released, auch in diesem Spiel, Würfe hat, die nach nicht mal 2 Sekunden raus sind, so, ja, dann kann ich sowas natürlich kaschieren, aber man sieht es halt jetzt, wenn das nicht funktioniert oder da jemand doch durchbricht, auch wieder in diesem Spiel, teilweise die Liner, die da frei auf Tour zulaufen können und ihn in den Boden rammen und das funktioniert nicht und man sieht es in so vielen anderen Franchises, wo man den Fokus eher vielleicht auf die Line gelegt hat, dass eben, ja, mehr Zeit ist, sich Spielzüge eben aufbauen können und wir wieder über diesen Punkt diskutieren und ehrlicherweise bin ich es echt leid, über diese O-Line ständig diskutieren zu müssen, weil wir scheinbar irgendwie die gesamte Fanbase es anders sieht als unser Coaching-Staff und General Manager, was die Leistung angeht. Und dann frage ich mich ehrlicherweise, was diese beiden Personen in Personalunion erstmal, natürlich mit Greer und McDaniel vornweg, aber auch den Coaching-Tree runter, Positioning-Coaching, was diese Leute da sehen, oder ob wir als Fans scheinbar einen komplett falschen Blick haben und ja, da irgendwie selber sozusagen was falsch sehen, wo ich aber das Gefühl habe, ehrlicherweise, dass es nicht hinhauen kann, weil die Statistiken es dementsprechend auch irgendwie zeigen.
Ja, also um das mal ganz klar zu sagen, einen Mike McDaniel oder einen Greer oder was auch immer, die besitzen mehr Football-Sachverstand als alle, mit denen ich jemals geredet habe. Punkt. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Ihr braucht auch nicht damit kommen mit von wegen, oh ja, dann mach es doch besser oder sowas. Nee, kann ich nicht. Punkt. Ja, ich sitze hier schön in meinem Stuhl und rede in Mikro. Ich sehe nicht mal, mit wem ich da rede und kann schön die Klappe aufreißen. So, um das mal vorab zu sagen. Und die tragen Verantwortung und treffen Entscheidungen, die ich dann später kritisieren kann. Macht sich leicht von hier aus der Position. Klar? Aber ich sehe es halt auch so, ich finde es schwierig. Und wir sehen ja, ob jetzt mit Mike McDaniel oder ohne, ob mit Greer oder ohne, das ist tatsächlich für mich auch noch nicht ausgemacht, obwohl ich Greer tatsächlich lieber gehen lassen würde. Aber ich sehe uns halt ein Rebuild kommen. Und deswegen jetzt die ganz große Frage. Du siehst diese Saison vor uns. Und mal angenommen, Tour können wir ja nicht loswerden. Wir werden vielleicht einen Passrusher abgeben oder sowas. Du hast einen First-Round-Pick. Sagen wir, wir haben nächste Saison einen Pick in den Top 5. Ich glaube, das ist mittlerweile realistisch sogar. Ja. Welche Position würdest du damit angehen? Du hast genau eine Position, die du auswählen kannst.
Das Ding ist, ich sag mal so, ne, ich glaube, erste Intention wäre, O-Line zu sagen. Ist für die Top 5, glaube ich, aber auch ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf Cornerback gehen, dem Moment, weil ich da auch auf der defensiven Seite sozusagen eine große Schwäche sehe und mir sage, kann man in dem Moment probieren, da jemanden zu finden, der eben im Endeffekt vielleicht auch ein, ja, Keystone werden kann für eine gewisse Rebuild-Thematik. Ansonsten, ja, kenne ich mich jetzt in dem Fall ehrlicherweise im College auch ein bisschen zu wenig aus, um da jetzt irgendwie einen Blick zu haben, wo ich sagen würde, als Beispiel Quarterbacks jetzt auf dem Schirm zu haben, ob das Sinn machen würde oder nicht. Also deswegen wäre ich bei Cornerback.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich sag halt Folgendes, du kommst halt nicht aus dem Tua-Vertrag raus und ich bin jetzt auch nicht drin, dass ich jetzt nicht weiß, welche Prospects gerade nächstes Jahr oder sowas gerade top sind oder sowas, das kann ich noch nicht sagen, aber dementsprechend gehe ich nicht auf Quarterback, so, und dann ist die Frage, gehe ich halt in die Offense oder gehe ich in die Defense? Und ich persönlich glaube ja, dass die Zeit von Tour im Jahr danach abgelaufen ist. Und dann ist die Überlegung, was brauchen wir? Ob wir dann noch so gute Receiver haben, ist die Frage. Ich habe jetzt von einem ganz tollen Receiver gelesen, der wohl alles das ist, was Waddle eben nicht ist. Physisch, also der physisch am Catchpoint gewinnt, die verschiedensten Arten hat aus Arizona, aber ich würde auch keinen Receiver so früh draften. Also wenn möglich, würde ich natürlich wieder downtraden, weil wir so viele Lücken haben, dann wäre Cornerback realistisch und wäre dann O-Line realistisch, das stimmt. Ich glaube, du musst alles für den kommenden Quarterback vorbereiten und ich glaube, dann brauchst du einen O-Liner. Center wirst du zu dem Zeitpunkt noch nicht brauchen. Das wird tatsächlich zu hoch sein. Aber ich denke, den besten Tackle auf dem Markt, den besten Right Tackle vielleicht sogar, der sollte schon, ja, machbar sein. Das wäre so meine Meinung. Danny, möchtest du zum Spiel gegen die Chargers noch irgendwas sagen?
Nee, ich glaube, da habe ich zu allen wichtigen Punkten meine Meinung abgegeben.
Und jetzt spielen wir nächste Woche gegen die Cleveland Browns in Cleveland. Die Cleveland Browns stehen 1-5, aber die haben genau das, was uns fehlt. Eine der besten Defenses der Liga. Ich weiß nicht, wie sehr verfolgst du die Browns?
ja, ehrlicherweise gar nicht so detailliert, weil ja, ich bin froh, wenn ich uns detailliert verfolgen kann, geschweige denn da noch die ganze Liga manchmal im Blick zu haben. Hab jetzt natürlich in Vorbereitung mir so ein bisschen mal angeguckt, wie die Saison so bisher gelaufen ist. Ich glaube, die Browns, eins der Teams, was ja, ich glaube, so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, wie kaum ein anderes durch die ja, Sanders-Geschichte und diese Thematik, dass man irgendwie scheinbar, glaube zwischenzeitlich 6 Quarterbacks oder so im Kader stehen hatte. Kann man machen, fand ich, also das ist so auf jeden Fall hängen geblieben für mich, gerade auch in der Offseason. Ja, ansonsten spielerisch, sie haben definitiv eine der besten Defenses, das muss man halt sagen, gerade gegen ja, Teams, die jetzt vielleicht auch nicht die beste Offense haben, performen sie natürlich nochmal deutlich stärker, aber haben natürlich auch jetzt vielleicht gegen wie dem Spiel gegen die Lions auch noch eine deutliche Niederlage kassiert, aber es wird für uns definitiv ein schweres Spiel werden, gegen eine so starke Defense zu spielen, wenn wir uns gegen, ich sag mal so prinzipiell schlechtere Defenses schon schwer getan haben. Ja, auf der anderen Seite, offensiv läuft aber eigentlich irgendwie so fast gar nichts so richtig zusammen bei den Browns. Also ich glaube, wenn ich es jetzt richtig sehe, genau, kein Spiel irgendwie mehr als 20 Punkte gemacht. Ergo vielleicht also ein bisschen unser Hoffnungsschimmer, dass unsere Defense da vielleicht mal nicht so mega viele Punkte zulässt. Ja, aber alles in allem würde es, glaube ich, ein ähnlich enges beziehungsweise scoretechnisches Spiel, könnte ich mir vorstellen, so auf dem ersten Eindruck, wie die letzten zwei Wochen.
Ja, fangen wir aber erstmal mit der Offense-Seite an. Dylan Gabriel wird wohl starten. Sagt der Quarterback dir irgendwas? Hast du ihn verfolgt?
Ehrlicherweise nicht. Ich habe nicht viel von ihm mitbekommen.
Also, das ist nicht schlimm. Ja. Dann werde ich dir was sagen. Er ist, meine ich, in der dritten oder vierten Runde, genau weiß ich gar nicht, gedraftet worden. Und er hat, er gilt als Spieler mit einem geringen Ceiling. Das musste man ganz klar sagen. Aber er ist in meinen Augen so ein bisschen eine Tua-Light-Version. Er hat einen soliden Arm. Er ist im Quick-Game ganz gut und er ist ein Game-Manager. Er macht wenig Fehler, normalerweise. Das ist das, was ich Tua ja diese Saison so ein bisschen vorwerfe. Für sein sonstiges Ceiling macht er halt zu viele Fehler. Das tut tatsächlich Dylan Gabriel im Moment nicht. Es ist aber auch eine sehr geringe Sample-Size. Er gibt damit der Offense einen gewissen Floor. Klar, er hat immer wieder Rookie-Fehler drin. Wie muss man deiner Meinung nach gegen einen Rookie-Game-Manager auch noch spielen? Also jetzt gegen keinen mit einem Traumarm oder sowas, mit einem, ich sag jetzt mal, durchschnittlichen Quarterback.
Ja, ich glaube, auch hier in diesem Spiel wird der entscheidende Punkt sein, wie du an der Line performst. Musst ihn unter Druck setzen, weil im Endeffekt, das sieht man halt häufiger, wenn man gerade junge Spieler vielleicht auch eben häufig unter Druck setzt, kann man so eine gewisse Nervosität da auch ein bisschen rauskitzeln. Auch wenn er ein Game Manager ist, auch wenn er einen schnellen Release hat, wenn man guten Druck aufbauen kann, dann sollte das so ein bisschen in die Richtung gehen, um ihn dann nervös zu machen, ihn vielleicht auch so ein bisschen an dem ersten oder zweiten Read irgendwie festzumachen, ihm nicht die Möglichkeit zu geben, sozusagen das Feld zu scannen. Er wurde jetzt in 4 Spielen 8-mal schon gesackt, also Frage ist auch da, 2 Sacks so im Durchschnitt, sage ich mal, pro Spiel. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, dann wäre ich sehr zufrieden, also hoffe ich in Anführungsstrichen einfach mal auf einen sehr starken Tag von Phillips und Chubb oder vielleicht auch von Sila, um da das Spiel an der Line endlich mal zu gewinnen, was wir eigentlich irgendwie die ganze Saison auch immer schon hoffen.
Ja, ich bin der Meinung, dass Weaver tatsächlich gefordert ist. So ein Rookie-Quarterback, der natürlich am Anfang auch auf so einer gewissen Euphoriewelle schwebt, vor allem wenn das erste Spiel relativ gut gelaufen ist. Das ist es nämlich bei Dylan Gabriel. Dass man da tatsächlich hingeht und versucht, viel mit viel Coverage zu verstecken, den Quarterback zu verwirren. Das heißt, von wegen gar nicht so sehr blitzen, aber viel antäuschen, viel mit Stunts arbeiten. Stunts ist das, wo die Spieler im Prinzip auf eine Lücke, nicht die Lücke attackieren, von der sie stehen. In der Defense zum Beispiel durchrotieren, dass man zum Beispiel anzeigt, dass der Cornerback den Receiver covert, aber dann zum Tight End vorgeht und der Safety übernimmt, ohne Zone Coverage zu spielen und das möglichst spät im Play. Also wirklich manchmal vielleicht auch riskant. Wir haben vielleicht nicht die passenden Secondary dafür, aber wir haben Spieler oder mit Scheme kann man da einiges machen und von Profis kann man erwarten, dass die diese Sachen dementsprechend umsetzen können. Dementsprechend es ist das, was ich glaube, wie man gegen Dylan Gabriel spielen muss. Aber es gibt noch einen anderen Spieler, der mir Sorge macht. Und zwar haben die Browns einen Running Back gedraftet, der besser performt als der berühmte Ashton Davis spielt bei uns. Er spielt auch besser als Ashton Davis. Als Ashton Gentry, meine ich. Und zwar reden wir von Quishon Judkins. Ich habe jetzt seine Stats nicht genau aufgerufen, aber er ist halt schon ein solider Runner auf dem Boden, der auch gelegentlich Big Plays machen kann. Stütze der Offense. Und wenn ich unsere Run-Defense mir angucke und unser Tackling mir angucke, macht mir das Sorgen. Danny, macht dir so ein Spieler wie Christian Judkins auch Sorgen?
Ja, vor allen Dingen, also ich habe jetzt mal ganz schnell parallel die Chance genutzt, per paar Stats sozusagen von ihm rauszusuchen.
Ja, wir sind ein eingespieltes Team, du hast meine Ansprüche verstanden, ich danke dir.
Genau, er hat diese Saison jetzt knapp 300, oder er hat 383 Yards bisher in dieser Saison schon erlaufen. Zwei Touchdowns, macht also im Durchschnitt knapp 5 Yards, also 4,6, um genau zu sein. Hat insbesondere, wenn ich mir das jetzt richtig angucke, ist er halt der Leader auch bei den Runnern, bei den Browns. Ja, mit knapp 400 Yards, also ähnliches Niveau wie A-Chain bei uns. Und wenn ich ja das sehe, dann denke ich mir so, ja, ich würde sagen, Waddell, Dowdle, jetzt kommt Judkins. Es könnte eine ähnliche Leistung sein, weil aktuell unsere Run-Defense da definitiv ja doch hier und da ein bisschen zu viel zulässt. Und das könnte in dem Moment dann vielleicht auch so ein bisschen wieder so ein kleiner Knackpunkt werden, dass, wenn wir ihn da nicht unter Kontrolle bekommen, er so ein bisschen vielleicht, ja, da doch spielentscheidender, sage ich mal, einwirken kann.
Ja, rechnen wir mal mit einem 150-Yard-Spiel von Christian Judkins. Vor allem, man muss Folgendes bedenken. Die Browns, du hast es gerade eben angedeutet, haben jetzt auch keine hervorragende O-Line, die ihm den Weg, weiß Gott, wie frei blockt. Das ist tatsächlich die individuelle Qualität. Und das will schon einiges sagen. Und des Weiteren haben die Browns dann noch einen zweiten Running Back, der jetzt nicht unbedingt, ja, sie haben mehr Running Backs, sie haben eigentlich noch zwei weitere, die machen einem jetzt nicht unbedingt riesen Angst. Dylan Sampson ist halt ein Rookie, von dem erwarte ich nicht so wahnsinnig viel. Aber Jerome Ford ist halt auch ein Running Back, der lange Zeit tatsächlich auch solide Zahlen abgeliefert hat. Also ich habe die Befürchtung, dass uns die Browns erstmal kaputt laufen, bis wir gar nicht mehr anders können, als so ein bisschen nach vorne zu rücken. Und dann gibt's halt zwei Spieler in der Offense, die mir so ein bisschen Angst machen würden noch. Jerry Jeudy, Wide Receiver von Alabama, aus dem College von Alabama. Das heißt, Tua kennt ihn ja, der jetzt dort dementsprechend spielt und der seinen ersten Frühling eigentlich erlebt. Und dann haben wir immer noch David Njoku, Tight End, der schon seit Jahren einer der Receiving Tight End schlechthin in meinen Augen ist, der ähnliche Zahlen auflegen kann wie Darren Waller, allerdings konstanter genutzt wird, anscheinend. Und dann habe ich halt die Sorge, die vier Spieler, Christian Judkins, Jerome Ford am Boden, laufen uns mürbe, und dann kommt ab und zu mal halt eben von Dylan Gabriel ein solider Pass auf Jeudy, auf Njoku. Ja, und das reicht dann immer, um das Feld runter zu marschieren und Zeit von der Uhr zu nehmen. Ist das eine akzeptable Analyse?
Ich würde dir in dem Moment erstmal so weit recht geben. Also es kann definitiv auf jeden Fall der Gameplan sein, uns da natürlich erstmal tot zu laufen. Die einzige Hoffnung, die wir ein bisschen haben können zum aktuellen Stand, ist nun Njoku aktuell questionable. Vom Zustand, ist am Sonntag irgendwie mit einer Knieproblematik rausgegangen. Also man möchte es jetzt nicht hoffen, weil ich gönne jedem Spieler, dass er spielt, aber wenn er halt nicht spielen würde, würde uns das, glaube ich, ein bisschen entgegenkommen. Ansonsten ist er definitiv neben Jerry Jeudy eins der Targets, was, glaube ich, die konstanteste Leistung in dieser Offense mitbringen kann und was halt eben eine ja doch sehr sichere Anspielstation für Gabriel sein kann.
Ja, man muss dazu sagen, Dienstagabend, es ist zeitlich auch nicht anders möglich. Wir haben im Moment noch keinen aktuellen, wirklichen Injury Report. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weswegen wir da nicht mehr sagen können. Wie würdest du denn defensiv dagegen spielen? Also ich hatte schon gesagt, von wegen, du musst den Quarterback verwirren mit Disguises oder sowas. Gibt es noch eine Chance, wie du schematisch siehst oder wie, was unser Keyplayer ist, um das Laufspiel zu stoppen?
Ich weiß nicht, ist jetzt, glaube ich, mir so ein bisschen nur den Eindruck, den ich vielleicht auch aus dem Chargers-Spiel gewonnen habe, aber für mich, insbesondere in der ersten Halbzeit, doch auch sehr auffällig, was, sage ich mal, den einen oder anderen Tackle dann auch anging, war für mich halt Fitzpatrick, ja, der da dann doch die ein oder andere auch sichere Rolle gespielt hat. Das wäre natürlich auch so ein Thema, eventuell so eine, ja, Blitz-Thematik, wo dann eben vielleicht doch auch nochmal ja, ein Safety-Blitz damit dazukommt, um dann nochmal Verwirrung zu stiften. Ich glaube, was man eben vielleicht auch machen kann, aufgrund der Tatsache, dass man eben gegen einen Rookie spielt, ja, doch auch die ein oder andere ja, Aufstellung irgendwie in der Defense nutzt, um so ein bisschen Verwirrung zu stiften, nicht ganz klar zu machen, wie spielt man jetzt, um da eben halt dann auch die ein oder andere Überraschung zu landen vielleicht.
Gut, dann möchte ich jetzt zur Defense-Seite kommen und da möchte ich dir jetzt erstmal Angst machen. Ich werde jetzt ein paar Namen vorlesen, die Defense halt eben der Cleveland Browns ausmachen. Und es sind gar nicht so wenig Namen. Und du kannst mir dann dementsprechend am Ende sagen, von wegen, ja, ja oder nein, du siehst sie als wirklich gut an oder nicht. Quarterback, Denzel Ward. Dann haben wir Defensive End, Miles Garrett. Dann haben wir noch dazu Alex Wright auf Defensive End. Rookie Mason Graham, ich habe ihn vorher noch erwähnt, Defensive Tackle. Dann möchte ich noch erwähnen, vor allen Dingen zwei Linebacker, Devin Bush und, man höre und staune, Jerome Baker, man kennt seinen Namen in Miami. Hinzu kommt noch ein Carson Schwiesinger, den ich tatsächlich als Late-Round-Pick gerne bei uns gesehen hätte. Den fand ich relativ gut. Und dann haben wir noch einen Grant Delpit auf Safety, einen Roshan Jenkins auf Safety. Ja, das ist erstmal so rein namensmäßig die Defense. Danny, fängst du an zu weinen?
Also weinen vielleicht noch nicht zwangsläufig, aber da sind auf jeden Fall einige Namen dabei, wo man dann ja doch, glaube ich, Angst bekommen muss bei unserer O-Line, wie standhaft sie dagegen agieren kann. Plus die Tatsache, das haben wir ja auch immer gerne mit Jerome Baker eben, Ex-Dolphins, die ja dann doch häufig gegen uns nochmal so einen Sahnetag erleben oder ja doch recht gut spielen, was dann natürlich noch als, ja sag ich mal, bisschen statistischer Faktor mit dazukommt. Und zudem, du hast es angesprochen, eben auch die Cornerback-Position, auch Safety-Position bei den Browns definitiv auch nicht schlecht besetzt. Das heißt auch hier wieder die Thematik, was passiert in der Offense, wie fest hängen wir an bestimmten Reads, wie gut können wir Separation kreieren, wie gut können wir, sag ich mal, auch ja offensive Spielzüge eben aus dem Hut zaubern, die eben bestimmte Targets vielleicht in den Fokus stellen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass man Darren Waller sogar ein bisschen mehr einbinden könnte, meiner Meinung nach, wenn er dazu in der Lage ist, weil er mehrfach jetzt gezeigt hat, dass er doch ein gutes Target sein kann. Aber insbesondere auch, wenn man sich halt die Defense, ja, Line da anguckt, da muss man, glaube ich, sich schon ein bisschen Gedanken machen, wie oft da eventuell der Pass Rush durchbrechen kann durch unsere Line. Und ja, ehrlicherweise für mich vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, die da mitschwingt, ob Tour dann nicht das ein oder andere Mal mehr gesackt wird und inwiefern sich das dann vielleicht auch auf die Gesundheit auswirken könnte.
Ja, also, es ist tatsächlich, ich sehe mehrere Probleme. Du hast es gerade eben gesagt, der Pass Rush ist relativ schnell und Miles Garrett ist natürlich und Alex Wright machen einen guten Pass Rush aus. Umgehen kannst du den eigentlich, wir werden das Duell offensiv an der Line of Scrimmage klar verlieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder Danny?
Ja, definitiv.
So, und das kann ich halt eigentlich nur umgehen, dann ich muss halt eben Tua ins Quick Game komplett einbinden. Also es wird wirklich ultra quick sein müssen, wie Tua spielt. Was heißt, von wegen keine großen Raumgewinne über das Passspiel. Und das Zweite ist, ich versuche das Run-Game zwar zu machen, aber da ist mit Mason Graham in der Mitte ein Block. Das wird schon schwierig, Also ich sehe eher tatsächlich kurze Pässe auf zum Beispiel Waller. Da kommt jetzt aber das Linebacker-Duo. Das wird auch den Run relativ stoppen. Also ich glaube nicht, dass wir ein Run-Game aufziehen können. Waller könnte ein Key-Player sein, um halt die Lücke zwischen Line und Linebackern zu attackieren. Denn defensiv wird man versuchen, oder wird man tatsächlich, glaube ich, Waddle aus dem Spiel nehmen können mit Delpit und mit Ward. Der wird, obwohl er natürlich eine individuelle Qualität hat, wird er, glaube ich, nicht so viel machen können. Und es kommt halt eben auf die anderen an. Auf einen Malik Washington, auf einen Nick Ekwonu Westbrook, von dem ich endlich mal erwarte, dass er vernünftig in Gameplan eingebunden wird. Ich glaube, dass Alec Ingold eine Schlüsselrolle im Run-Game zukommt, sowohl als, also in der Hauptsache als Blocker, egal ob für Ollie Gordon, bei dem ich in dem Spiel runmäßig mehr erwarte als von A-Chain, und A-Chain muss halt im Passspiel dementsprechend neben Waller die Person sein, die wir versuchen, im Quick-Game über die Lücken zu attackieren. Also das ist so der Gameplan, den ich offensiv verfolgen würde. Aber du kannst jetzt gerne sagen, nee, du spielst anders.
Nee, ich glaube, so komplett anders würde ich nicht spielen. Ich glaube schon, dass wir insbesondere dieses Quick-Pass-Game von Tua sehen müssen, weil er wird definitiv nicht die Zeit haben, lang durch irgendwelche Reads zu gehen oder die Spielzüge sich aufbauen lassen zu können. Und ich meine, das ist eine seiner Stärken. Er kann den Ball schnell loswerden. Dementsprechend müssen wir es auf jeden Fall mehr nutzen. Ich habe bisschen die Hoffnung, dass wir es trotzdem irgendwie schaffen, ein gewisses Run-Game eventuell durch individuelle Qualität über A-Chain vielleicht aufzubauen. Die Wahrscheinlichkeit ist definitiv relativ gering, weil eben ja eine massive Stärke in der D-Line gegen eine doch deutliche Schwäche von uns aufeinandertreffen mit der O-Line. Aber ich so ein bisschen die Sorge habe, wenn wir gar kein Run-Game aufgezogen bekommen, das haben wir auch immer wieder gesehen, wenn es so eine Möglichkeit weggenommen wird, dann kommen wir nicht richtig ins Spiel und dann sind wir so ein bisschen auch nochmal zu ausrechenbar irgendwie, und deswegen, ja, hoffe ich, dass Mike McDaniel da irgendwie sich was einfallen lässt, wie wir das trotzdem auf den Platz bekommen und dementsprechend dann sozusagen offensiv hoffentlich die positiven Punkte trotzdem bei uns haben, beziehungsweise einfach einen klaren Plan verfolgen, den wir eben umsetzen und da jetzt nicht probieren, großartige Experimente zu wagen, sondern einfach uns in dem Moment auf die Stärken von Tua besinnen und das einfach als Quick-Pass-Game hoffentlich umsetzen. Mit einer deutlichen Variabilität, also wo ich dir auch recht geben muss, ist Westbrook Ekwonu, dass er irgendwie so nicht wirklich eingebunden wird, wundert mich etwas. Wie gesagt, ich persönlich Waller finde ich auch noch ein bisschen zu wenig, also da wäre ich gespannt, ob da nicht noch ein bisschen was passiert, oder habe die Hoffnung, dass sich da noch mal ein bisschen was ändert und passiert, was so verschiedene Targets angeht, dass wir eben nicht zu sehr in diese Richtung neigen. Target Number One ist Waddle und komme, was wolle, wir spielen es so ungefähr über ihn, oder zumindest häufiger über ihn.
Okay. Möchtest du noch was zur Analyse des Spiels oder des Gameplans nächste Woche sagen? Jetzt haben wir leider ja keinen Browns-Gast da, sodass wir da nicht tiefer in die Materie einsteigen können, weil wir sind einfach keine Browns-Experten.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, von meiner Seite aus war das eigentlich alles. Weil so viel mehr Tiefenwissen ist da in dem Moment einfach nicht vorhanden.
Gut, aber ich gebe dir jetzt in Ruhezeit den Roster der Cleveland Browns auszurufen, denn wir machen trotzdem Pick a Player. Und ich fange diesmal an, für die Cleveland Browns zu picken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme einen ganz langweiligen Pick. Ich nehme tatsächlich Jalen Waddle. Woran liegt es einfach? Die Browns haben halt mit Jerry Jeudy genau einen verlässlichen Receiver. Einen guten verlässlichen Receiver. Ihnen würde halt einen Jalen Waddle unheimlich gut zu Gesicht stehen. Einen Waller haben sie mit Njoku. In der O-Line brauchen sie, glaube ich, niemanden von uns. Und Christian Judkins ist ein solider Running Back. Da bleibt eigentlich nur Jalen Waddle, der die Offense definitiv verbessert. So, in der Defense habe ich jetzt viele Spieler. Der erste Spieler, der mir natürlich ins Auge sticht, ist einfach Myles Garrett. Ich meine, Defensive Player, war wahrscheinlich der beste, momentan der beste Defense-Player der Liga. Aber trotzdem will ich unsere D-Line noch nicht ganz aufgeben. In der O-Line und auf Quarterback sehe ich da keinen. Da bleibt mir nichts anderes, als in die Defense zu wechseln. Und da nehme ich tatsächlich Denzel Ward, Cornerback, weil der andere Secondary einfach nach vorne bringt. Ich hätte auch noch ein paar andere Spieler, die ich zumindest im Hinterkopf hätte. Die möchte ich jetzt aber noch nicht wegnehmen. Danny, welchen Spieler hättest du denn für die Miami Dolphins gewählt?
Ich persönlich sehe es auch, wie gesagt, ein bisschen ähnlich, was jetzt die offensive Seite angeht. Also ja, natürlich verhältnismäßig vielleicht ein Njoku wäre ein bisschen das minimal jüngere Pendant zu einem Waller, jetzt sage ich mal, wäre definitiv ein Pick, den man machen könnte. In der Line gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Spieler, wo wir trotzdem ein bisschen mehr rauskriegen würden als das, was wir vielleicht jetzt haben, aber würde ich jetzt in dem Moment auch nicht so als entscheidend sehen und war persönlich auch auf der defensiven Seite und würde da so ein bisschen in die Richtung gehen, ja, lieber etwas junges Talent zu holen und glaube, wäre da persönlich dann doch bei Mason Graham, um einfach so ein bisschen, ja, vielleicht die Wahl dazu korrigieren, die wir im Draft getroffen haben, sozusagen, und da den vielleicht doch etwas besseren Spieler aus Michigan zu holen.
Ja, tatsächlich ist es so, es gibt noch einen Spieler, den ich tatsächlich in der Offense im Auge gefasst hatte. Das wäre Joel Bitonio, seines Zeichens Guard gewesen. Sehr erfahrener Guard, 12. Saison. Der würde uns zumindest kurzfristig vielleicht noch mal ein bisschen helfen. Aber ansonsten bin ich da vollkommen bei dir. So, wir spielen in Cleveland. Ich weiß gar nicht, es ist, meine ich, im frühen Flotterspiel nach wie vor. Das Over-Under liegt bei 40,5 Punkten und die Browns sind mit 3 Punkten Favorit. Danny, dann möchte ich jetzt von dir gerne den Spread hören und das Over und Under, und ich würde gerne noch mal eine Erklärung dazu haben, warum du dann so tippst, wie du tippst.
Mhm. 40,5. Also ich glaube, es wird ein Over, ehrlicherweise, vom Spread her. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, ja, wenn wir uns die Season generell auf beiden Seiten angucken, wir haben durchschnittlich, ja, also wir lassen Minimum 20 Punkte eigentlich defensiv, mehr als 20 Punkte zu. Dementsprechend, ja, muss man halt sagen, gut, die Browns sind natürlich offensiv nicht so mega stark, aber auch hier, wenn man sich es anguckt im Durchschnitt, ja, zweistellig wird es auf jeden Fall vom Score irgendwie meistens, außer jetzt gegen Pittsburgh, aber da muss man auch sagen, die Steelers eine deutlich bessere Defense nochmal als wir. Wenn ich es jetzt so mir angucke bei anderen Teams, wie gesagt, wurde es mindestens zweistellig. Dementsprechend glaube ich, es wird over 40, also über die 40 Punkte oder 40,5 Punkte gehen, wenn vielleicht auch knapp. Und ja, ehrlicherweise glaube ich, treffen zwei Teams aufeinander, die alleine so wie der Schedule oder der Score gerade steht, 1-5, ne, spielen irgendwo eine relativ ähnliche Saison, was die Ergebnisse angeht, nur mit dem Unterschied, dass wir ja offensiv dann doch mal noch mehr Punkte aufs Board bekommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es ein knappes Spiel wird mit 4 Punkten für uns.
Ja, also ich sehe es so ähnlich wie du. Ich sage, es wird auch ein Over, ganz knapp. Liegt einfach daran, dass wir wahrscheinlich nicht viel punkten werden können. Dass die Browns aber auch trotz unserer schlechten Defense nicht so wahnsinnig viel punkten. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Browns halt eine Stärke haben, die uns im Moment fehlt. Und diese Stärke ist einfach ihre Defense, womit sie unsere Offense ganz, ganz stark limitieren können. Wir werden Schwierigkeiten haben zu punkten. Darauf, dass wir zweistellig punkten, das hoffe ich schon. Aber ich gehe tatsächlich bei uns nur von knapp zweistellig aus. Während ich glaube, dass die Browns gegen unsere Defense, gerade mit so einem Spieler wie Quishon Judkins, einfach uns im Grund und Boden laufen können und dementsprechend dann doch nicht, also dann doch Punkte machen. Und wenn ich jetzt so durchgehe, was ich gerade eben gesagt habe, korrigiere ich mich. Ich glaube, wir landen beim Under. Knapp. Und wir verlieren das Spiel tatsächlich mit 10 Punkten. Also ich glaube wieder 2-Point-2-Score. Mit 2 Scores. Aber dazu möchte ich auch sagen, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und das Mal davor irgendwie auch. Und jedes Mal war es knapper. Und ich mache daraus jetzt eine Tradition. Ich hoffe also auch, dass ich tippe, dass es deutlich wird und dass es dann knapper wird und wir irgendwann eins dieser knappen Spiele endlich gewinnen. Die Chance ist trotz allem immer da, auch wenn ich jetzt sage, von wegen, dass wir mit 10 Punkten verlieren. Das heißt nicht, dass das Spiel so deutlich sein muss. Ich glaube auch, dass es Not gegen Elend wird, dass es lange Zeit ruhig wird und irgendwann wird das erste Big Play vielleicht sogar dann die Schleusen öffnen. Und irgendwie habe ich den Verdacht, dass es, dass die Browns halt mit ihrer Defense Turnovers erzwingen können und wir damit dann ein Problem kriegen. Danny, möchtest du noch irgendwas sagen? Was hast du uns noch zu erzählen?
Nee, ich glaube, ich bin soweit zufrieden mit dem, was ich jetzt kundgeben konnte. Ich glaube, zum, wie gesagt, Spiel vom letzten Woche haben wir lang und breit alles erklärt. Ich glaube, von meiner Seite aus ist nicht viel mehr bei den Browns auch drin an Wissen. Dementsprechend hoffe ich persönlich auf ein bisschen positiveres Wochenende für uns. Auch wenn es, wie du schon gesagt hast, eher Not gegen Elend wird. Aber ich hoffe es einfach ein bisschen, dass man eben vielleicht hier nächste Woche mal wieder zusammensitzen kann und nicht nur in so ein bisschen die traurige Stimmung sozusagen wieder hauen muss.
Das hoffe ich dementsprechend auch. Dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Wünsche allen dementsprechend auch ebenso eine erfreuliche Woche. Ich wünsche vor allen Dingen allen, die im Moment in den USA weilen, und das sind ja nun einige, denen wünsche ich dann eine schöne Zeit in den USA. Und in dem Sinne, stay tuned und find's ab.